Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen, Nina Paul, heute bei uns im Podcast. Nina ist Co-Founderin und Managing Director of Score for Impact GmbH. Herzlich willkommen, Nina.
Hallo, liebe Simona.
Ja, Nina, du, ich habe dich jetzt gerade angekündigt als Co-Founderin und Managing Director der Score for Impact GmbH, aber du hast auch Führungs- und Berufserfahrung im Konsumgüterbereich, Marketing, Kommunikation und Corporate Social Responsibility in großen Konzernen in Deutschland und in den USA. Da würde ich gerne anfangen. Mhm. Wenn dein jüngeres Ich dich bei Beiersdorf oder bei deinen Jobs in den USA besuchen würde, und würde dir heute sagen, dass du heute bei Score for Impact arbeiten würdest und würde dir über dein Leben heute erzählen, wie würdest du reagieren?
Ja, ich würde wahrscheinlich erstmal schmunzeln, wie ich das gerade tue. Also ist es so, dass ich heute ja wirklich etwas mache, von dem ich mir damals noch gar nicht hätte vorstellen können, dass es das gibt oder dass ich das jemals machen werde. Das ist natürlich auch meinem beruflichen Werdegang, meinen ganzen Erfahrungen und Positionen zugute zu schreiben. Aber zuerst mal würde ich ihm, meinem jüngeren Ich, erzählen, dass ich mittlerweile Sozialunternehmerin bin. Also ich habe ein Sozialunternehmen mitgegründet, das Wirtschaft sozialer Wirkung und auch Technologie verbindet und dass ich im Laufe meiner Corporate-Erfahrung, also ich war ja, bevor wir Score for Impact gegründet haben, 15 Jahre in der Großkonzernwelt unterwegs, immer wieder den Wunsch verspürt habe, wirklich wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftlichen Mehrwert noch mehr miteinander zu verbinden. Und das ist eigentlich genau das, was wir jetzt bei Score for Impact umsetzen, wirklich mit einem großartigen Team, tollen Wirtschaftsunternehmen, der Wissenschaft, tollen NGOs, mit der Politik, wo wir wirklich ja systemische Veränderungen vorantreiben. Und es ist ja so, dass man als Berufsanfänger nach dem Studium, nach der erlernten Theorie eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, wohin die Reise gehen kann. Also ich erinnere mich selber, ich habe damals European Business studiert und war danach eigentlich ein totaler Generalist natürlich. Mhm. Ne? Und dann heißt es erstmal wirklich ins kalte Wasser zu springen und sich erstmal so seinen Weg zu suchen und auch sich heranzutasten, was einfach möglich ist und was nicht. Also das ist ja auch eigentlich das Schöne am Studium im Wirtschaftsbereich, das man sehr breit aufgestellt hat und unfassbar viele Möglichkeiten hat am Ende. Und ich denke, dass mein damaliges Ich wahrscheinlich neugierig gewesen wäre, vielleicht etwas überrascht auch, wo ich jetzt bin sozusagen, und hätte es aber vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen können. Denn für mich war es eigentlich schon immer so, dass für mich so Menschen und Purpose und auch Verantwortung eine ziemlich große Rolle in meinem Leben gespielt haben. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich aus einem reinen Medizinerhaushalt komme und ich die Einzige bin, die quasi was anderes studiert hat und selber auch lange Medizin studieren wollte. Mhm. Und somit irgendwie immer schon zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Auf der einen Seite so diese Passion für Wirtschaftsthemen, aber andererseits eben auch das Menschliche.
Also Menschen zu helfen oder die Welt irgendwie besser zu machen, genau, durch eine Arbeit, die die Menschen hilft. Du Richtig. Hast zwei Kinder. Hat dir das irgendwie einen anderen Blick auf die Zukunft gegeben, dass du sagst, ja, ich möchte langfristiger denken oder ich möchte ihnen irgendetwas mitgeben für die Zukunft?
Ja, absolut. Absolut. Also das Mutterdasein verändert definitiv vieles. Mhm. Und ich möchte Ihnen einfach auch mitgeben, dass Zukunft nichts ist, was einfach immer so passiert, sondern dass man eben auch viele Dinge mitgestalten kann und auch muss. Und ganz besonders möchte ich Ihnen mitgeben, dass Sie wirklich Ihrer Leidenschaft in Ihrem Leben folgen. Also das ist etwas, was ich an mir immer wieder gespürt habe, wenn ich für etwas eine Leidenschaft entwickle und Energie freisetze, dass ich dann irgendwie auch gut in den Dingen bin und auch das gar nicht auch als Job betrachte, sondern wirklich so dieses Thema auch Work-Life-Integration, Work-Life-Harmony betrachte. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und natürlich Verantwortung zu übernehmen, das finde ich auch enorm wichtig, habe ich auch immer gerne gemacht. Das ist zwar auch anstrengend und man kann auch oft anecken, es kann aber dann auch wahnsinnig erfüllend sein und auch befreiend am Ende, wenn man die Dinge dann auch selbst in der Hand hat. Mhm. Dann das Thema Mut ist natürlich wahnsinnig wichtig, ne? Also auch wirklich, um neu zu gehen, auch unbekannte Pfade zu betreten, Komfortzone unterwegs zu sein. Das finde ich sehr wichtig und auch da mal anzuecken, auch mal gegen den Strom zu schwimmen, nicht immer nur die Erwartungen zu erfüllen, die alle vielleicht auch gerade so im beruflichen Kontext immer von einem erwarten, sondern vielleicht auch mal für die eigenen Interessen zu kämpfen oder eigenen Themen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich auf jeden Fall das Zusammenarbeit, Menschlichkeit und Haltung genauso wichtig sind wie Zielstrebigkeit und auch Fachwissen.
Ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Das ist ein riesen Erziehungskonzept.
Ja.
Ganz toll, aber ganz toll. Das kommt schon alles zusammen. Wenn viele Unternehmen sprechen heute über Purpose, ist ja auch mal für einige vielleicht sogar auch ein Buzzword oder ein Trendwort oder ein Modewort. Und du hast selber lange in Konzernen gearbeitet. Woran, deiner Meinung nach, erkennt man Unternehmen, die wirklich etwas verändern wollen und die weiterdenken als nur, ich sag mal, Image voranzutreiben mit einem Trend und einem Buzzword?
Also der erste Indiz ist es für mich immer, ob ein Unternehmen Purpose in Form einer Kampagne sieht, also in Form von Kommunikation und externer Kampagne, oder ob es wirklich eine Verankerung wirklich auch in den entscheidenden Strukturen im Unternehmen ist, auch in den Budgets natürlich. Mhm. Und auch, ob ein Unternehmen bereit ist, sich unbequeme Fragen stellen zu lassen und diese auch zu beantworten. Ne? Also jeder fängt mal an, aber so ein Schritt in Richtung einer Purpose-Transformation bedeutet eben auch viel Veränderung. Und ganz wichtig ist eben zu verstehen, dass Purpose eben nicht sich nicht Marketing-Slogan zeigt, sondern wirklich die Art ist, wie man mit Mitarbeitern oder mitarbeitenden Partnern, Ressourcen jeglicher Art und auch Verantwortung umgeht. Und der zweite Punkt, und das klingt manchmal etwas hart, wenn ich das sage, ist, dass ich mir auch anschaue, wo Purpose im Unternehmen dann auch wirklich verantwortet wird. Ne? Also wird es auf Vorstandsebene und Geschäftsführungsebene verantwortet oder in Form von einer Stabsstelle, die dann gegebenenfalls gar nicht auch die Entscheidungsmacht hat. Und es gibt wirklich mittlerweile viele, viele Beispiele von Unternehmen, die auch Vorstandspositionen zu dem Thema haben, wo man einfach weiß, da ist der Rückenwind da, auch wirklich das System im Unternehmen zu verändern. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Mhm. Gab es auf deinem Berufsweg, gerade in den Konzernen, mal so ein Aha-Erlebnis oder ein Wendepunkt, dass du gesagt hast, so, das reicht mir jetzt, also das Konsumstreben und dass dich das schon so in Richtung Social Impact geführt hat? Gab es das so für dich?
Ja, das kann ich auch sehr, sehr konkret benennen. Und zwar habe ich in meiner zweiten Elternzeit angefangen, ehrenamtlich für We Are All Ukrainians zu arbeiten, als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Da war mein Sohn gerade 8 Monate alt. Und in dieser Zeit habe ich sehr viele Projekte in der Ukraine für die Ukraine mitentwickelt und auch umgesetzt. Und zwar wirklich auch mit großen Wirtschaftsunternehmen und Stiftungen und habe irgendwie gemerkt, wie unglaublich wertvoll mein Know-how ist aus wirklich stark performance-orientierten Arbeitsumfeldern und wie ich das wirklich auch im Impact-Bereich einsetzen kann. Und das wirklich sehr agile Arbeiten, dieses schnelle ins Tun kommen, das hat mich einfach extrem beeindruckt. Und ich habe gespürt im Rahmen dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, dass Wirkung und Professionalität einfach kein Widerspruch sind, sondern dass man das perfekt miteinander kombinieren kann. Und das hat mich extrem geprägt, muss ich sagen. Und ich engagiere mich ja nach wie vor ehrenamtlich, auch bei We Are All Ukrainian seit jetzt über 3 Jahren. Und finde es einfach wahnsinnig spannend, wie so das Beste aus beiden Welten kombinieren zu können. Und deshalb sage ich auch immer jedem, der mich oder jeder, die mich fragt, wie ich jetzt zu dem gekommen bin, was ich aktuell mache, dass ich empfehle, ein Ehrenamt einzunehmen, weil das einfach einem wahnsinnig hilft, mal aus seinem eigenen Kosmos rauszukommen, so eine Art Metaebene auch einzunehmen und auch auf also wirklich auch wahre Realität zu erleben. Das ist etwas, was ich als extrem wertvoll finde in Kombination zu dem, wie man sonst auch im Business arbeitet.
Mhm. Wie kam es dann zu Score for Impact? War das eine Idee, die gereift ist? Oder habt ihr gesagt, so, das machen wir jetzt, so von jetzt auf gleich? Und wie kam dann dein Shift von Konzern wirklich zu Score for Impact, dass du entweder gekündigt hast oder dann bei Score for Impact eingestiegen bist. Wie kam es dazu?
Es war ein Prozess, sagen wir es mal so. Ich habe in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit Jana, mit meiner Co-Founderin, sehr eng zusammengearbeitet und wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass das, was wir bei We Are All Ukrainians auf die Ukraine bezogen machen, dass wir das eigentlich viel größer machen müssen und auch vor dem Hintergrund der neuen Regulatorik, also der Corporate Sustainability Reporting Directive, die eben von Seiten der EU winkte und der Social-Bereich noch mehr in den Fokus gerückt ist, dass wir da wirklich was Großes raus machen können. Und von daher haben wir im Grunde genommen mit einer Idee aus dem Ehrenamt gestartet. Dann kam irgendwann Anna als dritte Co-Founderin sozusagen dazu, beziehungsweise wir drei haben uns immer wieder zusammengesetzt und an einer Idee und auch einem Geschäftsmodell gefeilt und auch ganz bewusst dafür entschieden, eine gemeinnützige GmbH dann zu gründen, weil wir einfach auch diesem Thema einen niederschwelligen Einstieg bieten wollen, auch von Seiten der Unternehmen. Und ja, so ist es eigentlich dann dazu gekommen.
Und hast du dann hast du gesagt, okay, das war's jetzt, fühlt sich nicht mehr richtig an für mich in den Konzern, mich ruft was anderes?
Genau. Genau. Also es war auch nicht so, dass ich nicht gesagt habe, es fühlt sich nicht mehr richtig an, sondern es war eigentlich eher so ein immer wieder leises, stetiges Gefühl in mir, dass ich gemerkt habe, da schlummert noch was, was ich so im Konzernkontext gar nicht entfalten kann. Und ich muss auch sagen, ich habe mich auch in meiner Konzernzeit und wer weiß, vielleicht kehre ich auch irgendwann wieder dahin zurück. Und es war nur ein Ausflug, was weiß man nicht, aber ich habe mich auch nie fehl am Platz gefühlt, sondern ich hatte immer wahnsinnig viele tolle Kollegen, tolle Projekte und bin unfassbar dankbar auch für das, was ich da auch gelernt habe. Es ist eher so, dass sich ein neues Kapitel auch durch diese Erfahrungen geöffnet hat, auch gar nicht gegen die Vergangenheit, sondern wirklich aufbauend auf das, was ich erlernt habe. Genau.
Ja, spannend. Sehr, sehr schön. Ja, dass es so integrativ ist, ne? Und nicht so ein Bruch. Ja.
Richtig.
Deiner Meinung nach, was ist schwerer für Unternehmen, sie zu nachhaltigem Handeln zu motivieren oder ihnen zu zeigen, wie sie das umsetzen?
Also es ist beides schwierig, aber ich würde sagen, dass die Motivation zu Beginn das Schwierigste ist. Und hier muss man auch noch einmal so differenzieren, was nachhaltiges Handeln betrifft, weil es gibt einfach sehr viele Unternehmen oder ich würde sagen eigentlich fast alle Unternehmen beschäftigen sich mit nachhaltigen Themen und insbesondere mit ökologischen Themen seit vielen, vielen Jahren. Also ich erinnere das noch selber, als ich aus meiner ersten Elternzeit 2022 zurück ins Unternehmen zu Colgate kam, sprachen plötzlich alle über Nachhaltigkeit und es war auf jeden Fall auf einmal ein Riesenthema, was es vorher gar nicht so auf der Agenda gab. Aber wir bei Score for Impact beschäftigen uns ja mit dem sozialen Bereich, also mit dem S aus dem ESG. Und das ist noch ziemliches Neuland. Also wir sind da gerade wirklich noch ganz am Anfang der Kurve. Und gerade der Social-Bereich ist etwas, was noch in vielerlei Hinsicht viel Aufklärung auch bedarf, weil es nicht nur einfach eine Spende an einer NGO betrifft, sondern dass der Social-Bereich einfach wahnsinnig komplex ist, ne? Also allein die Regulatorik unterteilt ihn ja von S1 bis S4, also wirklich von den eigenen Mitarbeitenden, ne, was passiert im Unternehmen zu den Themen, über S2, also das Thema der Lieferkette, dann das gesellschaftliche Engagement bis hin zum Endkonsumenten. Und man merkt sehr, dass viele Unternehmen zunehmend die Wichtigkeit von sozialem Engagement erkennen. Natürlich durch gesetzliche Vorgaben, die gerade auch natürlich groß in der Diskussion sind, jetzt gerade auch nochmal adaptiert werden seitens der EU. Dann aber auch die Marktanforderungen durch unterschiedliche Stakeholder, ne? Also auch wirklich die Kunden und Kundinnen fordern diese Themen. Also es ist nicht nur so, dass es sozusagen ein regulatorischer Trend ist, sondern auch wirklich ein Wettbewerbsvorteil werden kann. Und das ist etwas, was wir schon auch erkennen. Aber es ist natürlich auch herausfordernd, weil es eben auch ein Kraftakt ist, diese Strukturen erstmal aufzubauen, Know-how aufzubauen, Ressourcen zu schaffen und auch Budgets entsprechend
hier. Ja, jetzt bist du in einer NGO-Welt unterwegs und ihr seid ja. Also das ist ja die DNA von euch, Impact zu erzeugen. Und ich sage mal, das, was ESG ist, ist ja eigentlich schon natürlich drin. Nicht, ne? Wo prallen so die Welten aufeinander? Du kennst jetzt beide von NGO-Realität und Unternehmenslogik.
Ja, das stimmt, absolut. Das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten. Und das betrifft insbesondere Punkte wie Messbarkeit, Ressourcen, aber auch langfristige Ziele. Und fangen wir mal an bei der Unternehmenslogik. Also da geht es wirklich oft oder primär um das Thema wirklich Effizienzen, Rendite und Wachstum. Also sprich alles, was messbar ist, kurzfristig greifbar. Und Unternehmen sind es einfach gewohnt, auf Zahlen und KPIs zu schauen, um den Erfolg zu beurteilen. Und dabei geht es dann eben häufig auch um Gewinnmaximierung und marktwirtschaftliche Prinzipien. Und im NGO-Bereich ist es aber eher ein langfristiges Thema und das auch nicht immer messbare Auswirkungen hat. Also es ist in vielerlei Hinsicht so, dass der Fokus da wirklich darauf liegt, Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden und vor allem eine Veränderung in einer betroffenen Zielgruppe zu schaffen. Und das braucht natürlich Zeit. Und der größte Konflikt entsteht daher oft in der Kommunikation und Priorisierung von den Zielen. Ne? Also die Unternehmen, die wirklich schnell und ergebnisorientiert, ne, profitorientiert arbeiten, und NGOs, die wirklich tiefere, langfristige Veränderungen anstreben, die eben nicht sofort sichtbar sind. Mhm. Und das Schöne daran ist aber auch, dass beide Seiten unheimlich viel voneinander lernen können und ihre Perspektiven auch anpassen können. Und das ist zum Beispiel auch was, wo wir uns als Score for Impact in unserer Aufgabe sehen. Also wir sind quasi der Enabler zwischen den Unternehmen und den NGOs und bringen diese beiden Seiten mit genau diesen beiden Herausforderungen im Grunde genommen zusammen.
Spannend, ja. Um es mal ganz konkret zu machen, gibt es bei euch, also bei Score for Impact, ein Projekt oder eine Arbeit, auf die ihr besonders stolz seid? Also um ein Beispiel zu haben.
Ja. genau, da kann ich ganz gerne von unserem ganz aktuellen Beispiel nennen, einfach weil es jetzt gerade auch gelauncht wurde. Wir arbeiten mit beispielsweise mit Nivea zusammen. Und Nivea hat eine globale Social Mission und setzt sich für die Bekämpfung von Einsamkeit ein. Und wir haben für Nivea Deutschland ein ganz, ganz tolles Projekt entwickelt, wie ich finde, zur Bekämpfung von Einsamkeit in der Gen Z, weil nämlich gerade 46% der Gen Zler ein wahnsinnig hohes Potenzial haben, an Einsamkeit zu erkranken. Es gibt gerade wieder ganz tolle neue Studien auch zu dem Thema, beispielsweise auch von der Techniker Krankenkasse. Nivea hat auch eine tolle neue Studie rausgebracht, die Nivea Connect Studie. Mhm. Und hier arbeiten wir mit Riesenchat in Berlin zusammen und ermöglichen den jungen Menschen im digitalen Raum sozusagen sich Hilfe über Chatberatung zunächst zu holen, um dann in die lokale Beratung geholt zu werden, weil sich die Jugendlichen, also auch bedingt natürlich durch die Corona-Pandemie, durch das Thema Social-Media-Digitalisierung, den größten Teil des Tages im digitalen Raum aufhalten. Das ist quasi ihre Komfortzone.
Ja.
Und da versucht man sie rauszuholen, weil einfach wissenschaftlich bewiesen ist oder erwiesen ist, dass, sag ich mal, der größte oder beste Lösungsansatz ist, Menschen aus der Einsamkeit zu holen, indem man sie wieder in lokale Verbindungen bringt, also mit Menschen zusammenbringt und eben sich nicht nur im digitalen Raum aufhält.
Spannend, wirklich gut. Genau, ja. Toll, dass du sagst, der digitale Raum ist ihre Komfortzone. Da muss man zuerst hingehen, um sie abzuholen, damit es dann weitergehen kann. Sehr, sehr spannend.
Ja, absolut.
Toll.
Ja.
Strukturelle Hürden in eurer Arbeit mit Unternehmen, die dir immer wieder begegnen?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also das ist ganz häufig natürlich auch die kurzfristige Denkweise. Mhm. Ich meine, man muss sagen, wir leben jetzt aktuell auch wirklich in einer extrem herausfordernden Zeit. Ne? Also gerade die letzten Monate haben wieder gezeigt, also seit Anfang des Jahres, durch die geopolitischen Veränderungen, wie schnell sich alles bei uns ändern kann, wie wenig wir planen können und wie kurzfristig eigentlich gedacht werden muss. Und das ist häufig ein großes Thema, weil man eben ganz, ganz schwer Dinge planen kann und Social Impact eigentlich eine langfristige Perspektive hat, um echte Veränderungen durchzuführen. Und das sind oftmals wirklich große Hürden für uns und dadurch natürlich auch das Problem einer fehlenden, klaren Strategie. Ne? Also nicht nur wirklich zu sagen, man denkt in CSR-Initiativen, sondern dass man wirklich in Strategien denkt, die auch ein zentraler Bestandteil von Unternehmensstrategien werden. Mhm. Und dann darüber hinaus auch noch das Thema wirklich fehlende Ressourcen und auch teilweise die Expertise zu dem Thema. Problematik sind dabei natürlich auch wieder vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen das Thema Headcounts im Unternehmen. Ne? Also vieles wird sozusagen on top gemacht, was dann auch zu Widerstand innerhalb einer Organisation führt. Ne? Und was ich halt immer sage, es ist wahnsinnig wichtig, dass Unternehmen erkennen, dass soziale Verantwortung kein Nice-to-have mehr ist, sondern dass es wirklich eine langfristige Investition ist, die sich in der Tat aber auch wirtschaftlich auszahlen kann. Aber es ist halt Zeit und Durchhaltevermögen.
Mm-hmm. Ja, wenn du die Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen so auf den Prüfstand stellen würdest, woran würdest du das messen? Oder wie schaffen es Unternehmen, nicht nur intern mit euch zu arbeiten und zu gucken und ESG zu machen und so, sondern auch wirklich einen Unterschied zu machen? Mhm. Weil das ist schön, so an bestimmten Rädchen zu drehen, aber dann zu sehen, macht das, wo kommt der Impact dann raus?
Also es ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass eine Nachhaltigkeitsstrategie in der Unternehmensstrategie verankert ist und nicht nur kurzfristig gesehen wird, sondern langfristig gesehen wird, damit sie auch wirklich langfristig auch messbare, ne, das ist auch so ein Thema, positive Effekte auf die Umwelt, die Gesellschaft und auch die Unternehmensführung erzielen kann. Und zwar wirklich als integraler Bestandteil und nicht als isolierte Initiative. Das ist etwas, was enorm wichtig ist.
Verändert sich dann ein Unternehmen oder vielmehr Führung, wenn der Maßstab nicht mehr nur noch Gewinn ist, sondern auch gesellschaftlicher oder sozialer Impact?
Ich spreche da immer gerne von werteorientierter Führung, also wirklich von einem ganzheitlichen Ansatz, also weg von reiner Profitmaximierung hin zu auch einem gesellschaftlichen Nutzen, also dass ein Unternehmen eben nicht nur auf Kennzahlen für die eigene Rentabilität und auch die finanziellen Kennzahlen schaut, sondern auch wirklich darauf, wie das Unternehmen in der eigenen Umgebung auch performt. Also die Perspektive muss sich einfach vergrößern, der Kosmos muss sich vergrößern, also wirklich auch vom Shareholder-Value-Ansatz zum Stakeholder-Value-Ansatz, ne? Dass eben auch wirklich eigene Mitarbeitende, Kunden, Kundinnen, Lieferanten bis hin zum Kapitalmarkt die Erwartungen mit einbezogen werden. Das ist wahnsinnig wichtig. Und was ich immer sage, ist, dass wir sehen müssen, dass wir ja auch als Mitarbeitende und Fachkräfte und Führungskräfte oder dass wir nicht nur das auf dieser Erde sind, sondern auch Menschen und damit Teil des Problems, aber auch Lösung des Problems. Und deshalb ist es wirklich an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und das natürlich nicht nur beruflich, beziehungsweise nicht nur privat, sondern auch beruflich so rum, dass man das wirklich als integrierten Bestandteil auch der Arbeitswelt betrachtet. Mhm.
Ja, wie schätzt du das ein in Unternehmen auf C-Level-Ebene? Ist da die Offenheit für Nachhaltigkeit groß? Kommt das auch aus dem C-Level? Oder ist das mehr so ein Wunsch oder ein Trend und man sagt, dann machen wir das auch. Also ist das, ich sag mal, von der höchsten Führungsebene so ernsthaft echt gemeint? Oder siehst du da noch, also wie siehst du das? Mhm. Woher oder wie?
Also ich sehe schon viele Unternehmen, wo das auch ernsthaft und echt gemeint ist. Einfach vor dem Hintergrund, das glaube ich auch verstanden und wurde, dass heutzutage auch Konsumenten und Konsumentinnen nicht mehr nur unbedingt Produkte kaufen, sondern auch Werte. Ja. Und also gerade die junge Generation ist ja eine Generation, die extrem darauf achtet, ne? Wie engagiert sich ein Unternehmen, eine Marke sowohl im umweltpolitischen oder Umweltbereich, im gesellschaftlichen Bereich. Was hat das Unternehmen, die Marke für einen Ruf? Also das ist wahnsinnig wichtig. Und ich sehe das schon, dass viele sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es sind noch nicht alle so weit, dass sie das auch wirklich auf C-Level-Ebene integriert haben. Aber die Bewegungen sind dahingehend sehr, sehr positiv. Mhm. Und das macht mir auf jeden Fall auch große Hoffnung.
Wenn es ein Buzzword gibt, das dich so total nervt in deiner Welt und was du aus der Welt abschaffen könntest, welches wäre das?
Das wäre definitiv Greenwashing. aber eigentlich vor dem Hintergrund, dass ich mir wünschen würde, dass es diese solche Begriffe gar nicht mehr geben müsste, sondern dass wirklich seitens auch Unternehmen und Marken wirklich die Ernsthaftigkeit gesehen wird, dass man einen ernsthaften gesellschaftlichen und ökologischen Beitrag leisten sollte und nicht nur in Form von Kommunikationsmaßnahmen, die zu erhöhten Abverkäufen führen oder führen. Das wäre etwas, was ich gerne abschaffen würde.
Ja. Ja, kommen wir zu deinem Engagement für die Ukraine und dein Ehrenamt für We Are All Ukrainians. Was hat dich dahin geführt oder was hat dich dazu bewogen, da mitzumachen und was bewegt dich an dieser Arbeit?
Also bewogen, wie gesagt, hat mich mein Ehrenamt dazu und als der Ukraine-Krieg ausbrach, das war ja wirklich für uns eine Situation, die auch in Europa neu war, dass plötzlich Krieg herrschte und ich einfach das Gefühl habe, ich muss was tun. Ich habe diese Bilder in den Nachrichten gesehen, immer wieder habe gedacht, wir können hier nicht sitzen und einfach nur zugucken. Und seitdem ich eben dieses Ehrenamt betreue oder im Ehrenamt arbeite, und eben auch sehr viel Kontakt zu den Ukrainern vor Ort habe, begeistert mich einfach immer wieder und bewegt mich auch, wie unfassbar resilient dieses Volk ist. Also das ist wirklich unglaublich, was sie momentan oder was sie seit 3 Jahren für ein unvorstellbares Leid am eigenen Körper erleben. Auch jetzt momentan sind die Anschläge ja wieder enorm, also auch um Kiew rum und der Zusammenhalt der Menschen vor Ort und die Ziele, die sie verfolgen, es ist wirklich unglaublich. Also da können wir alle uns eine große Scheibe von abschneiden. Ganz toll ist natürlich auch die Solidarität, ne, die wir gerade am Anfang auch hier in Deutschland hatten, wo viele auch Unternehmen ganz unbürokratisch gespendet haben und geholfen haben, auch außerhalb ihrer normalen Prozesse. Das war wirklich toll. Und dann auch unser Team, muss ich sagen. Also wir arbeiten seit über 3 Jahren alle ehrenamtlich. Oder ich glaube, wir haben eine feste Mitarbeiterin. Aber ansonsten arbeiten alle ehrenamtlich. Alle haben verantwortungsvolle Jobs und machen das zusätzlich zu den alltäglichen Aufgaben. Und da entsteht einfach eine wahnsinnige Energie und auch ein toller Zusammenhalt. Und es ist auch toll zu sehen, wie wir trotz dieser on top Aufgaben einfach immer zu schnellen Entscheidungen kommen und sehr agil unterwegs sind.
Ja, jetzt hast du gesagt, viele Unternehmen haben sehr unbürokratisch, ganz schnell viele tolle Sachen gemacht. Habt ihr da irgendwie so Ansätze gesehen für Score for Impact, ne? Dass ihr gesagt habt, Mensch, also wenn die das können, vielleicht kann man das institutionalisieren. Wenn die das können, können andere das auch. Und dass da gute Ansätze gegeben hat, die wir weiterführen können.
Ja, absolut, absolut. Also es gab wirklich auch viele, viele Unternehmen, die auch schon vorgefertigte Krisenstrategien und Notfallpläne hatten, wo auch in den wirklich Geschäftsführungsebenen unterschiedlich, also wirklich Entscheidungen unterschiedlichster Couleur schnell getroffen wurden. Und das hat uns einfach auch Mut gegeben und auch ein Zeichen gegeben, dass da noch vieles, vieles auch möglich ist. Und man muss ja sagen, dass wir bei Score for Impact auch gar nicht nur auf Krisensituationen fokussiert sind. Also wir sind quasi aus der Ad-Hoc-Krisenhilfe entstanden. Aber unsere jetzige Tätigkeit beschäftigt sich eigentlich viel mehr mit strategischen und langfristig ausgelegten Themen und auch Projekten, die wir bearbeiten. Zum Thema Krisenhilfe war eine digitale Matchmaking-Plattform entwickelt, wo wir quasi Produktspenden oder Sachspenden möglichst schnell spenden können, weil wir auch im Rahmen von We Are All Ukrainians festgestellt haben, dass sich Spender oder Sender und Empfänger, ne, also häufig nicht kennen und es dadurch wahnsinnig viele Ressourcen und Kapazitäten braucht, um da Matches stattfinden zu lassen. Aber das ist sozusagen unser Ad-Hoc-Teil, aber der Primärteil ist eher strategisch und langfristig angesetzt.
Stell dir vor, du hättest ein unbegrenztes Budget und ein super engagiertes Team. Was wäre so ein Traumprojekt von dir?
Ein Traumprojekt. Ich glaube, ich würde eine gesellschaftliche Bewegung starten, die sich wirklich konsequent für das einsetzt, was unsere Zukunft bestimmt. Und das sind unsere Kinder und Jugendlichen. Denn das sind wirklich die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die die größte Verantwortung auch vor sich haben. Also wenn man sich auch unsere Politik in Deutschland aktuell anschaut, fragt man sich schon, wie die Jugend oder die aktuelle junge Generation das in Zukunft alles meistern soll. Und ihnen fehlt es aber häufig auch an Lobby in unserem System. Und das möchte ich gerne ändern. Und da hätte ich drei größere Hebel, die ich sehe. Das ist einmal das Thema mentale Gesundheit und da schwerpunktmäßig das Thema Einsamkeit, das Thema Gesundheit und Bildung. Sodass wirklich kein Kind allein zurückbleibt, dass wir Frühwarnsysteme entwickeln, die soziale Isolation und psychische Belastung bei jungen Menschen frühzeitig erkennen, Zugehörigkeit und Stabilität erleben, dass jedes Kind wirklich auch mentale und körperliche Gesundheit als Grundrecht erfährt. Das ist mir, wäre mir sehr, sehr wichtig. Vielleicht auch durch Mental Health Coaches schon in den Schulen bis hin zu Bewegungsangeboten, gesunder Ernährung. Dann das Thema Bildung. Da finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wir Orte der Potenzialentfaltung schaffen, anstatt nur Wissensvermittlung. Also mit wirklich Lebensskills und Medienkompetenzen, Projektarbeiten, die eben Lernorte für die Kinder schaffen und Jugendlichen, wo sie ihre Potenziale entfalten können. Ich glaube, unsere Nachbarländer machen da schon einiges richtig und ich glaube, da können wir uns gerade in Deutschland noch mal was abschauen oder abgucken. Und mein Ziel wäre es wirklich, dass jedes Kind unabhängig von Herkunft oder Lebensumständen die Chance bekommt, gesund, gesehen und gefördert aufzuwachsen. Ja. Und zwar nicht nur irgendwann, sondern gerne auch schon jetzt.
Ja, das ist schön. Wenn du eine Botschaft auf ein großes Plakat kleben könntest und für die ganze Welt, was wäre das? Was ist so die eine Botschaft, die so ganz wichtig in deinem Herzen brennt?
Dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Fortschritt sich nicht ausschließen, sondern dass die wirklich zusammengehören. Dass Unternehmen und Menschen, auch Mitarbeitende, die das verstehen, nicht nur nachhaltiger sind, sondern auch widerstandsfähiger und zukunftsfähiger. Daran glaube ich ganz fest.
Ja, das ist ein tolles Schlusswort schon, Nina. Wirklich ganz, ganz toll und inspirierend. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Du arbeitest für Score for Impact. Da gibt es viel zu tun, auch an Überzeugungsarbeit. Niemals müde zu werden, dann hast du dein Ehrenamt. Du hast eine Familie. Wie sorgst du für Ausgleich für dich? Oder wie bekommst du Energie auch zurück? Weil du gibst sehr viel.
Ja, das stimmt. Also ich glaube über meine Kinder. Also meine Kinder zeigen mir einfach jeden Tag auch immer, wofür ich das tue, was ich tue und warum ich auch dafür so brenne. Ich glaube, wir wachsen momentan in einer Gesellschaft auf, die es so in der Form viele, viele Jahre nicht gab. Also wir sprechen in der Familie viel darüber, selbst ich mit meinen Eltern, die eine sehr schwere, unbeschwerte Kindheit hatten. Und ich möchte einfach vermeiden, dass mich meine Kinder eines Tages fragen, Mami, was habt ihr da damals eigentlich gemacht, dass wir heute so leben, wie wir leben? Und dafür versuche ich mich einzusetzen. Und neben meinen Kindern mache ich natürlich gerne Sport, meistens abends, wenn dann alles fertig ist. Ich habe jetzt mit meiner Tochter angefangen, wieder Klavier zu spielen. Das ist was irgendwie auch sehr dazu beiträgt, dass man den Kopf frei bekommt und ja, wir reisen gerne. Da versuche ich immer irgendwo meinen Ausgleich zu schaffen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, also bei all den schweren Themen, die einen auch bewegen, man darf das auch in gewisser Weise nicht zu sehr an sich ranlassen. Denn ich habe eine Sache auch in meinem Ehrenamt gelernt, die Menschen beziehungsweise auch die Themen, die unsere Unterstützung brauchen, die brauchen kein Mitleid, sondern die brauchen Hilfe. Und Hilfe kann man eben nur leisten, wenn man wirklich in seiner persönlichen Kraft und Stärke auch steht. Die versuche ich mir dadurch zu erhalten.
Ja, toll. Ja, das ist etwas, wo jeder Mensch heute schauen kann, ne? Wo kann ich selber stark sein, um dann auch über die eigene persönliche Stärke einen Beitrag zu leisten? Und einfach gut auf sich zu achten, ist schon ein starker Beitrag auch.
Ja, ja, absolut. Mhm. Absolut. Mhm.
Ja, Nina, ganz toll. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke in deine Arbeit und
danke dir.
In deine Weltsicht. Wirklich ganz, ganz, ganz spannend und toll. Und ich wünsche euch viel Erfolg und dass sich da noch viel mehr Räder drehen.
Danke, danke. Wir freuen uns um jede Form der Unterstützung und viele Vorreiter, denn wir brauchen Lösungen. Und je mehr mitmachen, desto besser.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke, dass du hier warst.
Ja, schön. Bis bald.
Bis bald.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.